Wir sind noch in unserer Themenreihe Unbekannte Geschichten in der Bibel. Und Clemens hat ja diese Geschichten rausgesucht und wir sind heute im Neuen Testament gelandet. Nun kann man sich fragen, wie ist es denn, wenn wir vom Alten Testament irgendeine Geschichte lesen, aus dem 2. Chronik, was weiß ich, wo man wirklich nicht jeden Tag drin liest. Aber im Neuen Testament sind Geschichten ja bekannter und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere von euch diese Geschichte sogar relativ gut kennt, die ich heute lesen möchte. Aber ich kann mir vorstellen, dass Clemens sie deswegen ausgesucht hat, weil mit ihr eigentlich eine Menge Fragen verbunden sind. Wenn man sie so liest, dann sagt man, wie ist denn das gemeint und wie ist denn das gemeint? Und das werdet ihr vielleicht beim Lesen auch merken. Es ist die Geschichte von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Die steht in Lukas Kapitel 16. Ich möchte die jetzt gleich lesen, noch eine kleine Vorbemerkung dazu. Weiß nicht, wer von euch mit der Bibel etwas vertrauter ist. Wie gesagt, dem ist diese Geschichte sicher nicht unbekannt, andere ja. Ich hatte das vor ein paar Wochen schon gesagt, wenn man über unbekannte Geschichten der Bibel nachdenkt, kann man sich ja fragen, wie lerne ich die Bibel eigentlich besser kennen? Sollte ich sie von Anfang bis zum Ende lesen oder kann ich einfach so irgendwo anfangen? Und die Antwort ist, beides ist irgendwie richtig. Du kannst von Anfang bis zu Ende lesen, wobei im 2. und 3. und 4. Buch Mose ist es dann vielleicht so ein bisschen schwierig, da sind diese ganzen Gesetzestexte und so weiter. Und manches versteht man auch nicht gleich. Du kannst aber genauso gut, weil die Bibel ja eigentlich eine Bibliothek ist, aus 66 Büchern, 39 im Alten Testament, 27 im Neuen Testament. Du kannst also, wie du an ein Bücherregal gehst und irgendwie einzelne Bücher herausgreifst, so kannst du das im Neuen Testament, in der Bibel eigentlich auch machen. Wobei es immer hilft, ein bisschen Zusammenhänge zu sehen und zu verstehen. Im Alten Testament ist das vielleicht noch wichtiger als im Neuen Testament. Also von daher die Art und Weise, wie man einen Zugang zur Bibel und zur Heiligen Schrift findet, da kann man unterschiedliche Wege gehen, aber sich jemanden zu nehmen, der die Bibel schon ein bisschen kennt und vielleicht auch zu diskutieren, warum man bestimmte Dinge nicht versteht oder wie man Zugang zu bestimmten Inhalten findet, das hilft sicher auch. Nun aber zu der Geschichte selbst, Lukas 16, von Vers 19 bis 31. Und wie gesagt, vielleicht nicht unbekannt für euch, jedenfalls für eine ganze Reihe von euch, aber ein Text, der viele Fragen aufwirft. Jesus sagte, es war einmal ein reicher Mann, der prachtvoll gekleidet war und jeden Tag im Luxus lebte. Vor seiner Tür lag ein kranker Bettler namens Lazarus, der sich nach den Abfällen vom Tisch des Reichen sehnte. Um ihn herum strichen die Hunde und leckten seine Geschwüre. Schließlich starb der Bettler und wurde von den Engeln zu Abraham getragen. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben und seine Seele kam ins Totenreich. Während er dort Qualen litt, sah er in großer Entfernung Lazarus bei Abraham. Der reiche Mann rief, Vater Abraham, hab Mitleid mit mir. Schick mir Lazarus, damit er seine Fingerspitze in Wasser taucht und mir die Zunge kühlt, denn ich leide entsetzliche Qualen in diesen Flammen. Doch Abraham sagte zu ihm, Sohn, erinnere dich, dass du in deinem Leben alles hattest, was du wolltest, während Lazarus nichts hatte. So wird er jetzt getröstet und du leidest. Außerdem trennt uns eine tiefe Kluft voneinander. Wer von hier zu euch gelangen will, wird durch diesen Abgrund daran gehindert. Und ebenso kann von euch niemand hier herüberkommen. Daraufhin sagte der reiche Mann, bitte, Vater Abraham, schicke Lazarus zum Haus meines Vaters, denn ich habe 5 Brüder und möchte sie vor diesem Ort der Qual warnen, damit sie nicht hierher kommen müssen, wenn sie sterben. Doch Abraham sagte, Mose und die Propheten haben sie gewarnt. Deine Brüder können jederzeit auf sie hören, wenn sie wollen. Der reiche Mann erwiderte, nein, Vater Abraham, wenn aber einer von den Toten zu ihnen geschickt wird, dann werden sie umkehren und sich von ihren Sünden abwenden. Doch Abraham sagte, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, dann werden sie auch nicht sich überzeugen lassen, wenn einer von den Toten auferstehht. Wie gesagt, keine vielleicht ganz unbekannte Geschichte, aber eine Geschichte mit vielen Fragen. Ich stelle mal ein paar dieser Fragen. Ist es denn per se schlecht und verwerflich, reich zu sein? Muss der Reiche Schmerzen leiden, weil er reich war in diesem Leben? Eigentlich wird ja nicht richtig was Negatives über ihn gesagt, nicht so ganz explizit jedenfalls. Oder reicht es denn aus, arm zu sein, um in den Himmel zu kommen? Nichts von Glaube, nichts von dies, nichts von das. Es wird auch nichts explizit Gutes von dem Armen, von dem Bettler, von dem Lazarus gesagt. Er war halt arm und es ging ihm sehr schlecht. Reicht das aus? So, wenn Reichtum ein Grund ist, nicht in den Himmel zu kommen, wieso war dann Abraham im Himmel? Denn wenn man im Alten Testament liest, stellt man fest, dass Abraham ein vergleichsweise wohlhabender Nomade war, der mal nicht so eben von einem Platz zum anderen ziehen konnte, weil er so viele Reichtümer hatte. Und dann ist da das Totenreich, in das der Reiche hineinkommt. Im Griechischen steht da ein Wort, das heißt Hades. Das kennen wir auch so als Fremdwort bei uns. Was ist denn das für ein Ort? Denn es gibt auch ein anderes Wort im Griechischen, im Deutschen wird das manchmal gar nicht so unterschieden, das heißt Gehenna und das wird in der Regel mit Hölle übersetzt. Aber oft wird auch Hades, das griechische Wort Hades, mit Hölle übersetzt. So, was ist denn da nun gemeint? Was für ein Ort ist es, an dem sich der Reiche befindet? Und dazu noch ein kleiner Mini-Exkurs. Es gibt ja so eine, sagen wir, Theorie, die sich an bestimmten biblischen Texten festmacht, dass die Menschen, die sterben, zunächst mal so in einem Art Schlaf sind. In einem Art Seelenschlaf, so wird das dann manchmal oder wurde das manchmal genannt. Das heißt, bis sie wirklich zur Auferstehung der Toten gelangen, so sagt man dann, sind sie wie in einem Schlaf. Und wenn ich abends einschlafe und morgens aufwache, ob da 4, 5, 6, 7 oder 8 Stunden dazwischen lagen, ich spüre das ja gar nicht. Ich schlafe ein und wache auf und egal, was dazwischen war, es ist eine Zeit, die ich nicht wahrnehme. Manche sagen, weil die Bibel davon spricht, dass die Gläubigen entschlafen, diese Formulierung wird häufiger gebraucht, dass da so ein Seelenschlaf ist. Aber Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Also da ist offensichtlich eine ganz andere Vorstellung da. Und auch hier ist der Reiche sofort bei Bewusstsein in diesem Totenreich, in diesem Hades. Was ist das also für ein Ort? Und dann noch eine Frage, die sich manche stellen, die diese Geschichte lesen. Bleibe ich jetzt mal ganz bei der Vereinfachung. Kann man denn zwischen Himmel und Hölle kommunizieren? Also der eine redet mit dem anderen. So als wenn das irgendwie eine Selbstverständlichkeit wäre. Was ist denn das hier? Also damit verbindet sich dann wieder die Frage, muss man alle diese Dinge irgendwie wörtlich nehmen und sagen, ja, so ist das nun mal, da kann man miteinander reden und irgendwie, also schon alles ein bisschen reichlich komisch. Fragen über Fragen. Und wenn man in das Umfeld dieser Geschichte hineinschaut, dann sieht man, dass Jesus mit den Pharisäern am Diskutieren war. Und dass er zum Beispiel in Vers 14 sagt, das alles hörten die Pharisäer und jetzt werden sie qualifiziert in dieser Erzählung, denn die waren geldgierig. So, die Pharisäer waren ja eigentlich die theologisch gebildeten Leute. Eigentlich waren das super fromme Leute, aber Jesus redet öfter ja mit ihnen und kritisiert keine Menschengruppe so scharf in dem, was er sagt, wie diese Leute, also die ganz frommen, weil er spürt, das kann man in Matthäus 23 zum Beispiel lesen, dass das irgendwie eine Fassade war, diese Frömmigkeit, die aber nach innen hin sozusagen sehr, sehr überdeckt war, wo eben alles Geldgier und ich weiß nicht, was alles drin steckte hinter dieser Fassade. Vers 15, unmittelbar vor diesem Text sagt Jesus, und Gott kennt eure Herzen. Ihr Pharisäer, die ihr eine fromme Außenfassade habt, aber innen hin, das spürt er ganz genau, da sind viele Dinge schief. Also der Kontext ist sozusagen etwas über die Rede, wie man mit materiellen Gütern umgeht. Und dann kann man die Verlinkung zu dem Reichen in dieser Geschichte vielleicht noch ein bisschen besser hinkriegen. Doch dieser reiche Mann zeigte eben in der Geschichte, dass er irgendwie nicht den errettenden Glauben hatte, sondern dass er achtlos war gegenüber diesem Armen, der vor seiner Tür lag. Wenn er die Liebe Gottes gekannt hätte, dann hätte er nicht in Luxus und Bequemlichkeit leben können, während ein Mitmensch an seiner Tür lag und ja, um einige Abfälle vom Tisch des Reichen zu ergattern. Und gerade weil der Kontext deutlich macht, dass Jesus die geldgierigen Pharisäer kritisiert, kann man ja unzweifelhaft ein paar Dinge um weiterdenken und sagen, dann geht es hier eben nicht nur um einen Reichen, der wertfrei reich ist, sondern es geht offensichtlich um einen, der eben unter Geldgier reich geworden ist und den Jesus scharf kritisiert. Und der Lazarus, der bildet den krassen Gegensatz dazu. Er war ein erbarmungswürdiger Bettler, der jeden Tag vor dieser Tür des Reichen abgesetzt wurde, voller Geschwüre, sagt die Bibel, und die Hunde lecken seine Schwüre. Und Hunde waren unreine Tiere in der Vorstellung von frommen Juden. Und das war so ein Bild des Jammers eigentlich, das hier beschrieben wird. So, wie gehen wir nun mit dieser Geschichte um? Eine interessante Sache, die einem vielleicht gar nicht so auffällt, ist, der Reiche bleibt namenlos. Keiner weiß, wer das ist. Während der Arme einen Namen hat, Lazarus. Lazarus bedeutet, Gott hilft. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das hört der fromme Jude damit, Jesaja 43. Während der Reiche, der scheint so der Prototyp eines geldgierigen Menschen zu sein, der gar keinen Namen braucht, da kann jeder sich sozusagen identifizieren, der an dieser Stelle auch ein Problem hat und nicht sagen, das war Max oder Franz, sondern irgendwie bin ich gemeint mit diesem namenlosen Reichen. Was hat uns diese Geschichte also zu sagen? Wie geben wir Antwort auch auf diese eingangs gestellten Fragen von mir? Ich versuche es mal. Die erste Frage war, ist es denn per se schlecht oder verwerflich, reich zu sein? Muss der Reiche Schmerzen leiden, weil er reich war? Also Reichtum an sich, wenn man in die Bibel schaut, ist nichts Verwerfliches. Es gab reiche Menschen, die haben schon von Abraham gesprochen, der riesige Tierherden hatte und so weiter, der gehörte mit Sicherheit zu den reichen Leuten. Oder es gibt andere, die reich waren. Aber das Umfeld dieses Textes lässt erahnen, dass es eben nicht nur um den Reichtum an sich geht, sondern um die Geldgier bei bestimmten Menschen dahinter. Und das Geldgier ist ja nicht so sehr eine Sache von reich oder arm, sondern eine Frage der inneren Haltung. Also Reichtum, wenn man in die Bibel hineinschaut, wird man sagen müssen, Reichtum an sich ist jetzt nichts Verwerfliches. Aber Luther hat einmal gesagt, wenn du nicht eine Stelle nicht verstehst in der Bibel oder Fragen hast, dann leg die Schrift mit der Schrift aus. Damit wollte er sagen, wenn du bei einer Stelle ein Problem hast, dann versuch doch mal, dass die Thematik dieser einen Stelle sozusagen in den Kontext der gesamten Bibel hineinzustellen, wo ja noch eine ganze Reihe anderer Stellen in der Regel sind, die zu diesem Thema auch was sagen. Und dann wird man dann feststellen, klar, Reichtum ist an sich nichts Verwerfliches, aber die Bibel fragt sehr genau in mein Inneres hinein. Was ist da an Sucht möglicherweise dahinter? Paulus sagt, wenn wir zu essen und zu kleiden haben, dann haben wir genug. Er sagt, den Leuten, denen es besser geht, denen geht es eigentlich nur deswegen besser, damit sie abgeben können von dem, was sie haben, an einer Stelle im Epheserbrief. Und es gibt zum Beispiel im Alten Testament eine vehemente Kritik der Propheten an dem Volk, wo sie ständig kritisieren und sagen, ihr seid nur unrechtmäßig reich geworden, die unter euch, die reich sind. Das gilt natürlich nicht für jeden, aber für viele galt das offensichtlich. Ihr habt sozusagen Leute über den Tisch gezogen, ihr habt nicht geeichte Gewichte benutzt, sondern habt zu eurem Vorteil Gewichte benutzt, damit ihr im Geschäft sozusagen mit linken Methoden besser bei rauskommt und so weiter und so fort. Also Antwort auf die Frage, ist Reichtum an sich was Verwerfliches? Nein, aber ganz viele Menschen, die an dieser Stelle sozusagen ein Problem haben, die werden in der Bibel sehr, sehr deutlich kritisiert. Reichtum ist nicht das Problem, aber wenn du deinen Lazarus vor der Tür hast und so tust, als wenn er nicht da wäre, das kann ja wohl nicht sein. Zweite Frage, reicht arm denn aus, um in den Himmel zu kommen? Hört sich ja fast so an in dieser Geschichte. Vom Glauben dieses Mannes, des Lazarus, wird nicht gesprochen. Allein, dass es ihm dreckig ging, dass er eben diese Geschwüre hatte, dass er krank war, wird ihm sozusagen das Paradies offeriert. Reicht das aus? Also es sind ein paar Stellen in der Bibel, die provozieren an dieser Stelle ganz schön. Wenn man die Bergpredigt liest, dann liest man am Anfang die Seligpreisung. Und im Matthäusevangelium, das ist der bekannteste Text, bei der Bergpredigt steht, selig sind die geistlich Armen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. So, es hat Bücher darüber gegeben, was es bedeutet, geistlich arm zu sein. Wen meint Jesus da eigentlich? Wenn man die gleiche Stelle im Lukas-Evangelium liest, das sind ja Synoptiker, das heißt, vieles berichten sie gemeinsam, manchmal völlig gleich, manchmal mit leichten Unterschieden. Wenn man im Lukas-Evangelium die gleiche Stelle liest, dann steht da schlicht und ergreifend, selig sind die Armen. Schlicht und ergreifend, nicht mehr, da wird irgendwie nicht gesagt, wenn sie glauben oder wenn dies ist oder wenn das ist, selig sind die Armen. Also es gibt, sagen wir mal, in der Bibel insgesamt eine Tendenz, die deutlich macht, jemand, der in diesem Leben unter schwierigsten Umständen lebt, wird im Reich Gottes irgendwie in irgendeiner Form eine Belohnung erfahren. So der Gesamtkontext der Heiligen Schrift, die Schrift legt die Schrift aus, macht deutlich, klar, es wird immer um Glauben geworben. Es geht darum, an Jesus Christus zu glauben, als den, der uns erlöst hat und der alles für uns getan hat. Aber es bleibt so ein bisschen Kleingedrucktes, sage ich mal. Und das Kleingedruckte sagt, wer in dieser Welt unter, wer weiß wie, unrechten Umständen arm gewesen ist, der wird von Gott nicht übersehen, sage ich mal so. Und so war es hier bei diesem reichen, bei diesem armen Lazarus auch. Nächste Frage, kann man zwischen Himmel und Hölle kommunizieren? Der Reiche spricht mit Abraham, der Abraham antwortet und man sagt, was ist jetzt denn los? So eigentlich, ich würde sagen, eine merkwürdige Vorstellung, die ich wüsste nicht, wo in der Bibel sonst eine Entsprechung hat. Aber offensichtlich in dieser Geschichte irgendwie dazugehört, weil dargestellt werden soll, was wirklich wichtig ist. Wer also die Heilige Schrift liest, der wird diese Vorstellung irgendwie nicht finden, aber in dieser Geschichte ist sie irgendwie wichtig, um deutlich zu machen, was Jesus deutlich machen will. Also die Frage ist, was will uns diese Geschichte denn wirklich sagen? Ich will vier Sachen würde ich gerne nennen. Das erste ist, göttliche Maßstäbe sind komplett anders als die Maßstäbe dieser Welt. Denn bei den Maßstäben dieser Welt ist es so, der Reiche, dem geht's gut, und dem wird der rote Teppich ausgerollt und er wird zu Empfängen eingeladen und da wird ein Sekt gereicht und da unterhalten sich die oberen 10.000 dieser Welt und er führt ein Leben, was so attraktiv erscheint. Obwohl, wenn man eine Weile auf Empfänger eingeladen wird, dann merkt man auch, wie unattraktiv das ist. Aber gut, die Maßstäbe dieser Welt sind komplett anders. Und dann gibt es ja Leute, die so anfangen, darüber nachzudenken, wer reich ist, der muss doch irgendwie von Gott gesegnet sein und wer arm ist, den muss es doch irgendwie getroffen haben. Da muss doch irgendwie eine Leiche im Keller sein, sonst wäre das doch nicht so. Und dann wird Armut so ein Stück als Krankheit, als Strafe verstanden, für Krankheit, für alles Mögliche und Reichtum als Zeichen des Segen Gottes. Und das kann sicher mal so sein, dass ein Reicher sagt, dass er das als Segen Gottes empfindet. Das haben Menschen immer wieder in der Bibel zum Ausdruck gebracht. Aber es gibt eine Tendenz, was man international das Prosperity Gospel nennt, das Wohlstandsevangelium. Also so nach dem Motto, du bist gesegnet, wenn du möglichst viel hast. Und je mehr du hast, desto mehr erweist du dich als ein Gesegneter. Und ich sage immer, wenn Länder wie im Niger oder so, die Christen das hören, die müssen sagen, ey, die sind bekloppt im Westen. Hier sind wir alle bitterarm. Und das gilt für Millionen und Milliarden, kann man ja förmlich sagen, fast von Christen. Wie kann man auf die Idee kommen, dass wir aus unserer kleinen Perspektive auf diese Welt gucken und meinen, nur weil der international tätige Evangelist mit dem Learjet durch die Gegend jettet, er sei vielleicht besonders gesegnet. Der Kerl soll Economy fliegen, das geht auch. Also er muss nicht sozusagen das zum Ausdruck bringen, was für ein toller Typ er ist. Dieses Prosperity Gospel ist eine Irrlehre oder zumindest tendenziell etwas ganz, ganz Schiefes, weil ich sozusagen an materielle Güter den Segen Gottes binde und umgekehrt sage, wer das nicht erlebt, der ist halt ein Nichtgesegneter. Und Millionen und Abermillionen von Christen auf diesem Globus leben in der Situation, dass sie nichts haben, dass sie verfolgt werden, dass sie unter Druck stehen. Wie kann man so ein Evangelium verkündigen? Also Gottes Maßstäbe sind komplett anders. Der Reiche, der auf dieser Welt gehofiert wird, der geht leer aus, während der Arme, den keiner ernsthaft in irgendeiner Form auf der Rechnung hat, in Abrahams Schoß sozusagen im Zentrum. Für einen Juden war diese Formulierung Abrahams Schoß, der Stammvater des Volkes, der Erwählung, das war sozusagen der Traumort. Besser ging's nicht. Und da landet dieser in realen Leben von Geschwüren überdeckte Mann. Zweite These, die Armen dieser Welt sind oder müssen ein Thema für Christen sein. Und jeder würde sagen, na klar, das ist doch richtig so. Das ist auch ein Riesenthema. Wie gesagt, es gibt Millionen und Abermillionen von Christen. Das geht sicher in die Milliarden mit der Zeit. Und man sagen kann, Christen leben unter ganz, ganz schwierigen und sehr, sehr problematischen Bedingungen auf dieser Welt. Und nun kann man sich über die Gründe Gedanken machen und sagen, ja, das hat Gründe, weil Korruption und was nicht alles. Und Paulus hat schließlich auch noch gesagt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen und solche Geschichten. Also Gründe für den einen oder anderen vielleicht genannt, warum er nichts hat. Aber die andere Linie der Heiligen Schrift ist eine viel breitere. Lies bestimmte Propheten, den Amos, den Hosea, auch Teile von Jesaja, die Propheten, die sozusagen das Volk und gerade die Reichen und die Könige an den Pranger stellen und sagen, ihr seid dafür verantwortlich, dass so viele Arme da sind und dass der Reichtum nicht angemessen verteilt ist. Und letztlich muss man ja sagen, die Praktiken, die im Gesetz Gottes vorgeschrieben worden sind, vom Erlassjahr und so weiter, vom Jubeljahr, das kann ich jetzt nicht im Einzelnen entfalten, aber so ganz vereinfacht gesagt, da sollte sozusagen jeder wieder in die Situation kommen, wie er Jahre zuvor war, nur das haben, was er damals hatte. So Reichtum und Armut sollte immer wieder ausgeglichen worden. Eine wahrlich sozialistische und kommunistische Grundhaltung, die dahinter steht, um mal zu provozieren. Aber so dieses Ding halt, wir die einen werden nicht immer reicher und die anderen immer ärmer, sondern man schafft irgendwann mal einen Ausgleich. Das war bei den Propheten ganz offensichtlich. Und Armut dieser Welt ist ein Thema für Christen. Wenn wir zu essen haben und wenn wir uns zu kleiden wissen, sagt Paulus, dann reicht das auch. Wir müssen nicht immer mehr und mehr und mehr haben. Also sozusagen an diesem Thema Armut und Reichtum die Prioritäten richtig zu ordnen und zu sehen, dass man eben nicht mit den Maßstäben dieser Welt mitgeht, das ist ein Thema der Bibel. Dritte Erkenntnis, die ist für mich fast die wichtigste. Die lautet, unsere Entscheidung in diesem Leben haben Ewigkeitsrelevanz. Unsere Entscheidungen in diesem Leben haben Ewigkeitsrelevanz. Der Reiche entschied sich für einen bestimmten Lebensstil. Und das, was er gelebt hat auf dieser Erde, das hatte Konsequenzen für seine Ewigkeit. Der Arme entschied sich vielleicht nicht für den Lebensstil, aber das, was er erlebt hat auf dieser Erde, hatte Konsequenzen für seine Ewigkeit. Der vielleicht berühmteste Vers des Neuen Testamentes, das ist Johannes 3,16, da steht, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen, seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Also das, was du hier tust und glaubst, auf dass alle, die an ihn glauben, sie werden nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Die für mich vielleicht wichtigste Erkenntnis dieser Geschichte ist, unsere Entscheidung in diesem Leben, das, was wir hier, die Weichenstellung, die wir hier vornehmen, das, was wir hier an Prioritäten setzen, worauf ich hier mein Vertrauen setze, das hat Konsequenz für die Ewigkeit. Und der Reiche, weil er ohne Gott gelebt hat auf dieser Welt, er war in Ewigkeit Gott-los. Er war gottlos. Er musste sozusagen in Ewigkeit das erleben, was er auf dieser Welt, ja, welche Weichenstellung er hier vorgenommen hat. Und ich glaube, das ist zutiefst ein Grund zu sagen, ich möchte in dieser Welt mein Vertrauen auf ihn setzen, auf Jesus Christus, auf den, der für uns gestorben und auferstanden ist. Das hat Konsequenzen für die Ewigkeit. Wer hier mit Gott lebt, wird in Ewigkeit mit ihm leben. Wer hier ohne Gott lebt, wird ihn in Ewigkeit los sein. Und vergiss mal alles, was das Mittelalter uns an Horrorbildern über Hölle und ich weiß nicht, was alles geliefert hat, wo irgendwelche Dreizack rumlaufen oder was weiß ich. Ich glaube, jeder von uns, ob er an Gott glaubt oder nicht auf dieser Erde, profitiert von dem Schutz Gottes, der über diesem Globus ist. Er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Er lässt jeden Morgen die Sonne aufgehen. Er sorgt dafür, dass wir leben können auf dieser Erde. Was es bedeutet, ihn los zu sein, dass Gott nicht mehr da ist, das können wir uns gar nicht vorstellen, ob wir an ihn glauben oder nicht, weil er diese Welt am Laufen hält und weil er mit uns ist und bei uns ist. Aber wenn wir ihn mal los sind, das ist Hölle. Also diese Bilder und was wir da so, kann man ein bisschen drüber lächeln, weil die Leute sich das vorgestellt haben. Ich glaube, Hölle bedeutet letztlich, wir sind ihn los. Da sorgt er nicht mehr. Da ist er nicht mehr da. Was das bedeutet, können wir uns gar nicht vorstellen. Und die Bibel sagt, stell zu Lebzeiten die Weichen, dass du Richtung Abrahams Schoß unterwegs bist und nicht in die andere Richtung. Und dann ist es, by the way, ich will das gar nicht lang streifen, dieses Thema, aber eigentlich egal, ob man im Hades oder Gehenna oder was auch immer da im Griechischen stehen hat und ob es nun diesen Übergangsschlaf gibt oder nicht, das kann man gerne diskutieren von mir aus. Im Grunde geht es Ewigkeit mit Gott oder Ewigkeit ohne Gott, wie auch immer die Details aussehen. Und da kann man vielleicht auch gar keine so ganz leichte Entscheidung treffen, weil es Texte für das eine und für das andere gibt. Und deswegen würde man das ja auch nicht über Jahrhunderte diskutieren. Es spielt eigentlich im Letzten keine Rolle. Will ich in Ewigkeit mit ihm leben oder werde ich ihn in Ewigkeit los sein? Und die vierte und letzte These oder das, was wir aus dieser Geschichte lernen können, ist diese interessante kurze Schlusssequenz. Da kommt der Reiche nämlich auf die Idee und sagt, ich habe noch 5 Brüder auf der Erde. Bitte warn die doch. Sag ihnen doch, sie sollen ihr Leben ändern. Sie sollen die richtigen Weichenstellungen vornehmen. Und dann sagt Abraham, ja, die haben Mose und die Propheten. Die sollen sie lesen. So, wenn sie denen nicht glauben, dann ist ihnen nicht zu helfen. Ja, schick doch einen runter, so nach dem Motto, wenn dass sie sehen, dass einer aufersteht von den Toten und sie warnt. Dann sagt er, wenn sie den nicht glauben, dann werden sie auch dem nicht glauben. So mit anderen Worten wird doch da gesagt, es gibt heilige Schrift von Gott. Und diese heilige Schrift von Gott weist den Weg und sagt uns, welche Weichenstellung wir vorzunehmen haben. Und da kommt der Reiche und sagt, ja, jetzt musst du für mich aber bitte noch eine extra Runde drehen und lass noch mal irgendwie die Engel tanzen und die Puppen springen und ich weiß nicht was alles, damit meine Brüder da unten gewarnt sind. Und Abraham sagt, sie haben alles, was sie brauchen. Sie brauchen es nur zu hören, nur zu lesen. Für uns als neutestamentliche Christen heißt das doch, da ist einer vom Tod auferstanden. Und wir als Christen bekennen das. Und ob du das jetzt glaubst oder nicht, Christen bekennen, da ist der lebendige Gott in Jesus Christus da. Er ist von den Toten auferstanden. Du hast nicht mehr nötig. Und Gott wird sozusagen nicht noch irgendein Taschenspieler, was weiß ich, Trick für dich extra aus der Tasche ziehen, damit du glaubst. Sondern alles, was zum Leben und zum Sterben da ist, alles, was wir wissen müssen über Leben und Tod, über Himmel und Hölle, über Ewigkeit und Diesseits, alles ist da. Es ist sozusagen in diesen Buchdeckeln da. Es ist da in dem, was Gott uns gegeben hat. Da sind Mose und die Propheten und wir als Christen sagen, da ist das Neue Testament und wir haben alles, was wir brauchen. Und daraufhin sollten wir Schritte des Glaubens gehen. Also, was will uns diese Geschichte sagen? Gottes Maßstäbe sind komplett anders als unsere. Wenn du den roten Teppich auf dieser Welt ausgerollt haben willst, heißt das noch lange nicht, dass er in den Himmel führt. Armut ist ein Thema zweitens für Christen. Schnell kann man sagen, ich kann nicht überall auf dieser Welt helfen, und das stimmt auch. Aber wir sollten uns da, wo wir helfen können und was Gott uns vor die Füße legt, das tunlichst machen. Drittens, ich sage es mal ganz persönlich, deine Entscheidung, die du auf dieser Welt fällst, haben Ewigkeitsrelevanz. Die Weichenstellungen, die du vornimmst, haben Auswirkungen. Es ist nicht egal, was wir hier tun und wie wir leben und was wir glauben. Alle, die an Jesus Christus glauben, sind errettet und haben ewiges Leben. Und schließlich viertens, alles, was wir darüber wissen müssen, wissen wir bereits. In dieser Bibliothek, im Gespräch mit dem lebendigen Gott. Und es wäre schön, wenn wir diese Geschichte, die vielleicht ein paar schwierige Fragen hat, als Einladung verstehen zu sagen, lass uns Weichen stellen in Richtung Abrahams Schoß, denn das ist das Ziel, auf das wir hingehen. Ich möchte beten. Jesus Christus, du hast uns den Weg zum Leben gezeigt. In dir ist alles da, was wir brauchen. Du hast Worte des ewigen Lebens, wie Petrus das einmal bekennt, als Leute von dir weggehen wollen und das nicht glauben, was du gesagt hast. Dann sagt er, wohin sollten wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und ich danke dir dafür, dass das so ist. Ich danke dir, dass wir auf dieser Erde dich nicht los sind, ob wir an dich glauben oder nicht, sondern du erhältst uns, du lädst uns ein. Du sorgst dafür, dass wir heute am 11. August um 12.20 Uhr in diesem Gottesdienst sitzen und diese Einladung von dir hören. Du sorgst dafür, dass das alles möglich ist. Und bewahre uns von dem Gedanken, als sei das alles nicht wichtig. Wenn wir dich einmal in Ewigkeit los sind, dann wissen wir erst, was es bedeutet, gottlos zu leben. Und darum lädst du uns freundlich ein. Du rufst uns, du klopfst an die Tür unseres Herzens. Und wir möchten dich einladen, Herr, diese Tür aufzumachen. Ich möchte einfach noch so ein kurzes Gebet sprechen und anschließen, vielleicht für die unter euch, die dieses Einladungsgebet so noch gar nicht gesprochen haben. Jesus Christus, ich habe dein Wort gehört. Vielleicht kannst du das ein Stück so innerlich mitbeten. Ich habe dein Wort gehört. Du hast Absichten der Liebe und des Friedens mit mir. Du lädst mich ein in deine Gegenwart. Ich bekenne dir, dass ich Weichenstellungen von dir weg bisher unternommen habe und ich möchte Weichenstellungen zu dir hin vornehmen. Vergib du mir meine Schuld, vergib mir meine Gottlosigkeit, mein um mich selbst kreisen. Ich möchte zu dir gehören, möchte für dich da sein, möchte hier mit dir leben, um in Ewigkeit mit dir zu leben. Das bitte ich in deinem Namen. Amen. Amen.